Wie hast du deine letzte Woche verbracht? Woran hast du gearbeitet? Worüber hast du nachgedacht? Wofür hast du Geld ausgegeben? Hat sich das alles gelohnt? Wozu das alles? Hat irgendetwas davon bleibende Bedeutung? Wir beginnen heute eine Predigtserie durch das Buch Prediger. Dieses Buch ist ein bisschen anders als das meiste andere, was wir sonst so in der Bibel lesen. Manches mag im ersten Moment etwas schwer zu verstehen sein, aber dieses Buch ist einfach großartig. Denn ähnlich wie andere Bücher, die zu der Gattung der Weisheitsliteratur gehören, vermittelt uns das Buch Prediger tiefe Erkenntnisse darüber, wie wir ein wirklich sinnerfülltes Leben führen können. Und die Frage ist ja von großer Bedeutung. Denn wer will schon am Ende einer Woche feststellen, dass die letzte Woche eigentlich verbracht wurde mit Dingen, die keine Bedeutung haben? Ja, wer will am Ende seines Lebens dastehen und feststellen, dass alles, wofür man gelebt hat, null und nichtig ist? Wir beginnen heute diese Serie mit den ersten 11 Versen aus Kapitel 1, Prediger 1, die ersten 11 Verse. Dieser Text mag im ersten Moment relativ deprimierend klingen. Ich lese uns unseren Predigtext für heute. Prediger, Kapitel 1, die ersten 11 Verse. Hört Gottes heiliges und irrtumsloses Wort. Dies sind die Reden des Sohnes Davids, des Königs zu Jerusalem. Es ist alles ganz eitel, sprach der Prediger. Es ist alles ganz eitel. Was hat der Mensch für Gewinn von all seiner Mühe, die er hat unter der Sonne? Ein Geschlecht vergeht, das andere kommt. Die Erde aber bleibt immer bestehen. Die Sonne geht auf und geht unter und läuft an ihren Ort, dass sie dort wieder aufgehe. Der Wind geht nach Süden und dreht sich nach Norden und wieder herum an den Ort, wo er anfing. Alle Wasser laufen ins Meer, doch das Meer wird nicht voller. An den Ort, dahin sie fließen, fließen sie immer wieder. Alles Reden ist so voll Mühe, dass niemand damit zu Ende kommt. Das Auge sieht sich niemals satt und das Ohr hört sich niemals satt. Was geschehen ist, das wird hernach geschehen. Was man getan hat, das tut man hernach wieder. Und es geschieht nichts Neues unter der Sonne. Geschieht etwas, von dem man sagen könnte, sieh, das ist neu? Es ist längst vorher auch geschehen in den Zeiten, die vor uns gewesen sind. Man gedenkt derer nicht, die früher gewesen sind. Und derer, die hernach kommen, man wird auch ihrer nicht gedenken bei denen, die noch später sein werden. Soweit das Wort Gottes. Bevor wir uns diesem spannenden Text zuwenden, wollen wir uns Gott zuwenden und im Gebet bitten, dass er uns hilft, durch sein Wort weise zu werden. Ich bete mit uns. Großer Gott, wir wollen dir danken, dass du ein Gott bist, der redet. Und wir wollen dir danken, dass dein Wort wunderbar ist, lehrreich ist, hilfreich ist. Ja, dass es uns weise machen kann zu einem Leben, das Sinn macht, das dir gefällt. Herr, so wollen wir dich bitten, dass du durch dein heiliges Wort nun zu uns sprichst, dass du uns Wegweisung gibst. Das bitten wir durch Jesus Christus, unseren Retter und Herrn. Amen. Wir wollen diesen Text betrachten in drei Abschnitten. Tatsächlich werden wir Vers 1 gebrauchen, um einfach zu schauen, was ist der Hintergrund dieses Buches? Ich habe das überschrieben mit, wer schreibt hier? Wir wollen einfach verstehen, was ist der große Kontext, in den hinein dieses Buch kommt. Und dann wollen wir Vers 2 betrachten, weil Vers 2 wirklich in gewisser Weise oben drüber steht, so wie eine große These über dem Buch, in gewisser Weise sogar das Fazit. Und wir wollen also darüber nachdenken, was hat der Prediger uns zu sagen? Was ist seine Kernbotschaft? Und dann werden wir in Vers 3 sehen, dass er eine große Frage aufwirft und werden sehen, wie er sie in den Versen 4 bis 11 mehr oder weniger beantwortet. Ja, das ist das, was wir vorhaben. Also wer schreibt hier, was sagt er und wozu das alles? In Vers 1 wird uns der Autor des Buchs Prediger vorgestellt. Wir lesen hier, dies sind die Reden des Predigers, des Sohnes Davids, des Königs zu Jerusalem. Das Buch ist also eine Rede oder eine Sammlung von Reden eines Predigers. Manchmal wird das auch mit dem hebräischen Titel benannt, Kohelet, oder manchmal auch mit dem griechischen Ekklesiastes. Das ist ganz hilfreich, weil bei Ekklesiastes, beim griechischen Titel, da fällt uns auf, das klingt so ein bisschen wie Ekklesia. Ekklesia kennen wir, ne? Ekklesia ist die Gemeinde, die Versammlung. Das heißt, der Prediger oder der Kohelet, der Ekklesiastes, ist jemand, der eine Versammlung anspricht. Von daher sind diese Reden tatsächlich Predigten. Nun, wer ist dieser Prediger? Anders als im Buch unmittelbar davor, dem Buch der Sprüche, und auch im Buch unmittelbar danach, dem Buch Hohelied, wird uns hier der Autor, der Prediger, nicht namentlich benannt. Das Buch davor und danach, da lesen wir, dass es von Salomo ist. Hier heißt es nur, ein Sohn Davids oder der Sohn Davids, des Königs zu Jerusalem. Nun gibt es manche Ausleger, die sagen, ja, wenn der hier nicht Salomo schreibt, dann ist es wohl auch nicht Salomo, sonst hätte er das so getan wie in den anderen Büchern. Ich finde das Argument nicht sonderlich hilfreich und überzeugend. Tatsächlich bin ich davon überzeugt, dass Salomo dieses Buch geschrieben hat, dass es eingebettet ist in eine Reihe von mehreren Büchern von Salomo. Dazu passt auch, dass er in Kapitel 1, Vers 16 sich selbst beschreibt, dieser Prediger, als ein Mann, der unvergleichlich weise war. Ja? Tatsächlich wird genau das über Salomo gesagt, dass Gott ihm einzigartige Weisheit geschenkt hat. Vor und nach ihm gab es niemand, der so weise war wie er, bis dann der vollkommen weise Herr Jesus Christus gekommen ist. Und wir lesen in Kapitel 2, zu Beginn von Kapitel 2, dass dieser Prediger ein Herrscher war mit großer Macht und sehr reich. Niemand war so reich wie er. Auch das passt sehr gut zur Regierungszeit von König Salomo. Wenn König Salomo der Autor war, dann haben wir eine ungefähre Vorstellung, wann dieses Buch geschrieben wurde. Seine Herrschaftszeit war ungefähr von 970 bis 930 vor Christi Geburt. Und seine 40-jährige Regierungszeit war geprägt von Frieden und großem Reichtum. Es war die Blütezeit Israels. Und es ist hilfreich, das im Hinterkopf zu haben. Ja, hier schreibt jemand, oder hier redet jemand, hier predigt jemand dem Volk Gottes zu einer Zeit, die geprägt ist von großem Wohlstand und Frieden. Für uns als Gemeinde ist dieses Buch deswegen sehr relevant. Denn wir leben in einem Land, in dem wir schon seit Jahrzehnten Frieden haben. Und auch wenn wir Deutschen natürlich gut darin sind, immer zu klagen, dass wir nicht genug haben, sind wir ein Land mit großem Wohlstand. Zu anderen Zeiten, inmitten von Hungersnöten und Kriegen, da stellt man sich wahrscheinlich weniger die Frage, wo finde ich Erfüllung, wofür sollte ich leben? Da geht es ums nackte Überleben. Aber in Zeiten wie unserer und in Zeiten wie der von Salomo, da stellt man oft die Sinnfrage. Und genau dazu spricht der Prediger. Er spricht also Menschen an, die Sinnfrage stellen oder die vielleicht auch meinen, den Sinn ihres Lebens gefunden zu haben in Karriere, in Besitz und Wohlstand, in Beziehungen, vielleicht auch in Vergnügungen. Und er will ihnen den Weg weisen, damit sie ein Leben führen, das wirklich Sinn macht, das wirklich Erfüllung bringt. Und damit kommen wir zu Vers 2. Was sagt uns der Prediger? Was ist das große Thema? Nun, der Prediger nimmt uns mit auf alle möglichen Wege, auf denen Menschen nach Erfüllung und Sinn suchen. Und nachdem er uns auf all diese Wege mitgenommen hat, sagt er uns am Ende das Fazit aller Dinge. Und tatsächlich stellt er das Fazit aller Dinge auch gleich an den Anfang. Er verrät die Antwort auf die Fragen, die er noch stellen wird. Wenn er in Vers 2 sagt, es ist alles ganz eitel, sprach der Prediger. Es ist alles ganz eitel. Und das Wort eitel klingt für uns komisch. Luther gebraucht hier dieses Wort. Und tatsächlich ist dieser Vers nicht besonders hilfreich übersetzt. Die Elberfelder und die Schlachter-Übersetzung verdeutlichen wirklich, was hier im Hebräischen steht, viel besser, weil das Wort eitel im Hebräischen hevel fünfmal in diesem Vers vorkommt und nicht nur zweimal. Also Elberfelder und Schlachter-Übersetzung übersetzen es folgendermaßen. Nichtigkeit der Nichtigkeiten, spricht der Prediger. Nichtigkeit der Nichtigkeiten. Alles ist Nichtigkeit. Nichtigkeit. Eitel. Man könnte auch übersetzen mit flüchtig oder vergänglich. Wahrscheinlich trifft es am besten das Wort, was wir in wenigen Übersetzungen finden, aber was dem Hebräischen am nächsten kommt, nämlich Windhauch. Etwas wie, dass das ausgeatmet wird. Das ist etwas, das können wir nicht festhalten. Das vergeht, das ist flüchtig, das ist nichtig. Darum geht es hier. Ich hab gedacht, wie würde ich das übersetzen? Hevel, was würde ich sagen? Und ich glaube, die beste Übersetzung oder die beste Beschreibung, zu der ich kam, ist, hier wird beschrieben etwas, was keine bleibende Bedeutung hat. Okay, es hat keine bleibende Bedeutung. Nichts hat bleibende Bedeutung, sagt der Prediger. Nichts. Das ist ziemlich umfassend. Alles ist nichtig. Alles ist ganz eitel. So beginnt der Prediger sein Buch. Und so endet er es übrigens auch. In Kapitel 12, Vers 8 kommt dann das Fazit auch nochmal am Ende, so wie sich das gehört, wenn er dort schreibt, es ist alles ganz eitel, spricht der Prediger, ganz eitel. Und dazwischen lesen wir in 12 Kapiteln das Wort Hebel 38 Mal. 38 Mal in einem Buch, das gar nicht so lang ist, Nichtigkeit, eitel, vergänglich, flüchtig, Windhauch, keine bleibende Bedeutung. Nun ist es wichtig zu verstehen, dass wir uns hier in der biblischen Weisheitsliteratur befinden. Und die Weisheitsliteratur hat ein Weg, uns mitzunehmen in ein Nachdenken über Dinge, so dass wir am Ende weise werden. Deswegen Weisheitsliteratur. Das Buch will uns nicht deprimieren, auch wenn man das vielleicht im Moment noch denken könnte. Es will uns weise machen. Es will uns lehren, wie wir ein gutes, ein sinnerfülltes Leben führen können. Ein Prediger hat mal gesagt, die Psalmen sind uns gegeben, damit wir richtig beten können. Er meinte, das Buch Prediger ist uns gegeben worden, damit wir richtig leben können. Ein Buch, das uns hilft, richtig zu leben. Damit wir am Ende unseres Lebens nicht feststellen müssen, es war alles ganz eitel. Es war flüchtig. Es hat keine bleibende Bedeutung. Das heißt nicht, dass die Dinge, die wir hier auf Erden tun, Tag aus, Tag ein, alle völlig unbedeutend sind. Auch das werden wir im Fortgang sehen. Der Prediger hilft uns, an mancher Weggabelung des Lebens den richtigen Weg zu wählen, weil er uns sagt, dass manche Dinge besser sind als andere Dinge. Manche sind lohnenswerter als andere. Aber der Prediger will, dass wir verstehen, dass das, egal was wir wählen, wir letztendlich nicht zu viel von den Entscheidungen und den Dingen in diesem Leben erwarten sollten. Wer das tut, der wird letztendlich nur deprimiert. Er wird nur feststellen müssen, dass so oft auch die besten Pläne und die scheinbar besten Wege sich als Sackgassen erweisen. Die Verse 3 bis 11 helfen uns nun, noch besser zu verstehen, was dieses Buch uns lehren will. Es erklärt uns nochmal das Thema und das dahinterliegende Prinzip. Dazu wirft der Prediger in Vers 3 eine wichtige Frage auf. Was hat der Mensch für Gewinn von all seiner Mühe, die er hat unter der Sonne? Also in anderen Worten, der Prediger fragt jetzt nochmal, ist wirklich alles eitel? Ist wirklich alles ohne bleibende Bedeutung? Alles nichtig und vergänglich? Wichtig ist hier der Zusatz unter der Sonne. Neben dem Wort Hevel, Nichtigkeit, ist auch diese Formulierung unter der Sonne eine, die sich durchs ganze Buch zieht. 29 Mal lesen wir unter der Sonne. Das lässt erahnen, dass es vielleicht noch eine andere Perspektive auf alle Dinge geben könnte, als einfach die des Hier und Jetzt. Aber hier geht es erstmal um das Hier und Jetzt. Und das ist auch gut so. Schließlich leben wir unser Leben im Hier und Jetzt, oder? Wir wollen wissen, ob sich das, was wir hier und jetzt, was wir heute und morgen und nächste Woche tun, ob sich das lohnt, ob sich die Mühen lohnen. Also, was hat der Mensch für einen Gewinn von all seiner Mühe? Das ist die große Frage, um die es im Rest des heutigen Predigttextes geht. In Versen 4 und 11, also zu Beginn und am Ende seiner Antwort darauf, gibt uns der Prediger eine ziemlich düstere Antwort auf die Frage. Er sagt uns, wir werden alle sterben. Und wir werden dann vergessen werden. Ja, Vers 4. Ein Geschlecht vergeht, das andere kommt. Die Erde aber bleibt immer bestehen. Und dann Vers 11. Man gedenkt derer nicht, die früher gewesen sind. Und derer, die hernach kommen. Man wird auch ihrer nicht gedenken bei denen, die noch später sein werden. Also das gilt nicht nur für uns, das gilt auch für unsere Kinder und Enkelkinder und Urenkel. Und das war auch schon bei den Generationen so, die vor uns waren. Mach einfach mal einen ganz simplen Test. Kennst du den vollständigen Namen deiner 8 Urgroßeltern? Weißt du, was sie beruflich gemacht haben? Weißt du, was ihre großen Ambitionen im Leben waren? In der Regel ist all das längst in Vergessenheit geraten. Nun, wenn wir das erkennen, dann können wir für einen ganz kurzen Moment mal darüber nachdenken, was meinst du, was deine Urgroßkinder von dir noch wissen werden? Welche Rolle es dann gespielt hat, was du getan hast? Wofür du dein Leben gegeben hast? Es ist alles ganz eitel. Man wird uns vergessen. So wie die Generationen vor uns vergessen wurden. Nichts ist von bleibender Bedeutung. Menschen kommen und gehen. Und das ist das Muster, das wir in der ganzen Schöpfung sehen. Die Verse 5 bis 7 beschreiben uns dieses Muster. Da ist es, die Sonne geht auf und geht unter und läuft an ihren Ort, dass sie dort wieder aufgehe. Der Wind geht nach Süden und dreht sich nach Norden und wieder herum an den Ort, wo er anfing. Alle Wasser laufen ins Meer, doch wird das Meer nicht voller an den Ort, dahin sie fließen. Fließen sie immer wieder. Ja, also wir kennen das Muster. Sonne geht ihren Bogen, kommt von der einen Seite, dreht sich und dann landet sie auf der anderen und dann ist sie weg für eine Weile und dann ist sie plötzlich wieder da und wieder das Gleiche und morgen auch wieder und übermorgen auch und jeden Tag und immer das Gleiche. Ziellos. Die kommt nie an. Das Gleiche, der Wind, der weht und mal so und dann ist er wieder weg und dann taucht er wieder auf und es hat keinen Sinn. Beim Wasser denkt man, ja, da zumindest gibt es ja ein Muster. Es fließt immer, ja, von den Bergen, Schnee schmilzt, dann geht es in die Flüsse und dann fließt es ins Meer. Es ist immer die gleiche Richtung. Ja, bis wir dann im Schulunterricht mal richtig aufpassen und verstehen, dass dann aus dem Meer das Wasser wieder verdunstet und hochgeht in die Wolken und dann geht es wieder zurück und dann haben wir auch da einen Kreislauf. Es ist alles ziellos. Ein ewiges Hin und Her. Ohne, dass es irgendwann zu einem guten Abschluss kommt. Ja, und tatsächlich erleben wir das sogar mit unseren Sinnesorganen, mit unserem Reden, unserem Sehen, unserem Hören. Vers 8 greift das auf. Alles Reden ist so voll Mühe, dass niemand damit zu Ende kommt. Das Auge sieht sich niemals satt und das Ohr hört sich niemals satt. Stimmt, oder? Mal kurze Probe aufs Exempel. Hast du schon mal ein richtig schönes, ein tolles Konzert gehört? So ein richtiges Konzert, wo du gesagt hast, wow! Bist du nach Hause gegangen und gesagt, das reicht, hab's jetzt im Ohr, muss nie wieder ein Konzert hören? Oder hast du schon mal einen Sonnenuntergang gesehen und der war so richtig schön? Du schaust einen Moment hin, sagst, gesehen, reicht. Morgen Sonnenuntergang, brauche ich nicht mehr, habe ich ja gesehen. Ist ja, das Auge ist voll damit. Oder hast du schon mal ein leckeres Steak gegessen? Und sagst, ich brauche keins mehr, ich weiß jetzt, wie es schmeckt, war lecker. Seht ihr, das funktioniert nicht. Wir brauchen es immer wieder und wir wollen immer mehr und wir kommen nicht an. Das Auge kann sich nicht satt sehen. Das Ohr kann sich nicht satt hören. Es ist alles eitel. Immer weiter und immer das Gleiche. Vers 9. Was geschehen ist, eben das wird hernach sein. Was man getan hat, eben das tut man hernach wieder. Und dann heißt es weiter, und es geschieht nichts Neues unter der Sonne. Geschieht etwas, von dem man sagen könnte, sieh, das ist neu? Es ist längst vorher auch geschehen, in den Zeiten, die vor uns gewesen sind. Vielleicht magst du für einen Moment hier widersprechen und sagen, nein, nein, es gibt Dinge, die sind wirklich neu. Ich habe gestern Abend eine Dokumentation gesehen über Apple und die begann damit in Folge 1, das Jahr 2007, große Pressekonferenz, Steve Jobs stellt etwas vor. Ein Gerät, wie wir es noch nie gesehen haben. Es ist ein iPod und es ist ein Computer und man kann damit telefonieren. Das iPhone. Und die Leute waren außer Sicht. Wow, das ist neu, das habe ich noch nie gesehen. Für die Jüngeren unter uns, ja, es gab eine Zeit, da gab es kein iPhone. Schwer zu glauben. Und das ist auch gar nicht so lange her. Ich habe nachher gedacht, also als das iPhone auf den Markt kam, da war ich schon über 5 Jahre verheiratet. Aber das war wirklich neu. Wow. Ja, immer wieder gab es neue Dinge. Und wer von euch hat noch ein iPhone 1? So ein altes Ding hat man ja nicht mehr. Genau, das, was heute neu ist, ist morgen wieder alt. Wirklich neu bleibt nie etwas. Auch das ist ein ewiger Kreislauf. Das gilt für dein Auto genauso wie für deine Kleidung und eben natürlich für dein Smartphone. Ist dir klar? So ist das Leben. Alles, was wir tun können, ist letztendlich wie das Bauen von Sandburgen. Sie sind da für eine Weile und vielleicht sehr schön und wir sind ganz stolz drauf. Und dann kommt der Wind und dann kommt das Meer und irgendwann sind sie nicht mehr da. Und irgendwann erinnert man gar nicht mehr, dass mal da eine Sandburg war. Es gerät alles in Vergessenheit. Also wofür lebst du? Wir können für so viele Dinge leben. Es kann so viele Dinge geben, die uns scheinbar ausmachen. Aber das Deprimierende daran ist, dass innerhalb kürzester Zeit sich keiner mehr dafür interessiert. Da müssen wir anderen erzählen, was wir mal geleistet haben, damit es nicht komplett in Vergessenheit gerät. Wenn ihr wüsstet, wie schnell ich früher laufen konnte. Interessiert eigentlich keinen, aber ich erzähle es halt trotzdem, weil was habe ich sonst noch zu bieten? Ja? Und für die Älteren unter uns, ihr wisst genau, wovon ich rede. Man ist froh, wenn man jemanden findet, der einem noch zuhört. Das ist die Realität. Ich habe gestern Nachmittag die Beisetzung gehabt von Christel Schwarz-Massoudi. Viele von euch kennen sie gar nicht mehr, weil sie in den letzten Jahren nicht mehr kommen konnte. Christel war hier Gemeindemitglied, ist schon vor einigen Wochen gestorben. Jetzt war die Beisetzung erst. Und bei der Beisetzung waren ein paar Bilder aufgestellt von ihr. Auf einem Bild sah man, wie sie das Bundesverdienstkreuz bekam. Das lag auch davor. Da waren Leute, die haben gesagt, wow, die hat das Bundesverdienstkreuz bekommen. War in Vergessenheit geraten. Gestern wurden wir nochmal daran erinnert, aber von nun an wird es wieder in Vergessenheit geraten, bis es irgendwann keinen mehr interessiert. Als ich von dort wegfuhr, telefonierte ich mit meinem Vater und ich erzählte ihm davon, wie ernüchternd es ist, sowas zu erleben. Mein Vater sagte mir, du, ich habe das selber gerade erlebt. Ich war heute früh bei einer Gedenkfeier für meinen Tischnachbarn im Augustinum, mit dem ich ein Jahr lang jeden Abend zusammen gegessen habe. Und ich war ganz überrascht, dass bei der Gedenkfeier berichtet wurde, was für ein imposanter Mensch das war. Deutschlandweiten Ruf hat er gehabt zu seinen besseren und jüngeren Jahren. Das war in Vergessenheit geraten. Und es wird nicht mehr erinnert werden. Was hat der Mensch für Gewinn von all seiner Mühe, die er hat unter der Sonne? Als in den 1960er Jahren Pastor Hermann Schürenberg sich aufmachte, von Nürnberg aus kommend, hier in München eine Gemeinde zu gründen, begann er diese Arbeit mit evangelistischen Vorträgen. Die standen unter dem Motto: Ohne Gott ist alles sinnlos. Gott gebrauchte diese Vorträge, um vielen Menschen genau das zu verdeutlichen, was der Prediger uns hier predigt. Unter der Sonne bleibt alles menschliches Streben nach Sinn und Erfüllung letztendlich ein Greifen nach einem Windhauch. Nichtigkeit, ohne bleibende Bedeutung. Alles ist vergänglich. Warum ist das so? Warum ist diese Welt so vergänglich? Weil diese Welt unter dem Fluch der Vergänglichkeit steht. Ich habe uns eingangs zu Beginn dieses Gottesdienstes Römer 8, Vers 20 gelesen, wo es heißt, dass die ganze Schöpfung unterworfen ist der Vergänglichkeit. Das war nicht immer so. Als Gott diese Welt schuf, da war sie für die Ewigkeit gemacht. Wir waren für die Ewigkeit gemacht. Es gab keinen Tod und keine Vergänglichkeit. Und Gott sagte den Menschen, ihr werdet Sinn und Erfüllung finden für alle Ewigkeit, wenn ihr mir nur vertraut. Wenn ihr nicht eure eigenen Wege geht, sondern den Weg, den ich euch weise. Aber unsere ersten Vorfahren und mit ihnen wir alle haben Gott nicht vertraut. Wir gehen unsere eigenen Wege. Wir suchen Sinn und Erfüllung da, wo wir wollen. Und gerade so verrannten wir uns in Sackgassen. Gerade so brachten wir Verderben in diese Welt. Gott überließ diese Welt den Menschen, die selber meinten, am besten zu wissen, wo Sinn und Erfüllung zu finden ist. Und seit diesem Tag leben wir in einer Welt, die dem Tod geweiht ist, die vergänglich ist. Es ist alles ganz eitel. Nichts unter der Sonne hat bleibende Bedeutung. Oder um mit Hermann Schürenberg zu sprechen, ohne Gott ist alles sinnlos. Aber mit Gott gibt es eine ganz andere Perspektive. Denn Gott weist uns den Weg über das Hier und Jetzt hinaus. Dazu sandte er seinen Sohn von über der Sonne, unter die Sonne, in diese Welt hinein, in unsere Zeit hinein. Und Jesus Christus kam, um Menschen den Weg zu weisen und den Weg zu ermöglichen, hin zu einem Leben, das über die Vergänglichkeit, über das Hier und Jetzt hinaus Bestand und Sinn haben kann. Jesu Jünger fragten ihn einst: Wo geht es lang? Was ist der Weg? Welchen Weg sollen wir gehen, damit unser Leben nicht der Vergänglichkeit unterworfen ist? Und Jesus antwortete und sagte: Ich zeig dir den Weg. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Alle anderen Wege sind Irrwege, sind Sackgassen. Sie führen nicht über das Hier und Jetzt hinaus. Sie bleiben unter der Sonne. Sie enden, sie sind vergänglich. Sie sind nichtig und eitel. Aber wer mir vertraut, wer mir nachfolgt, wer den Weg geht, den ich gehe, der kommt zum Vater. Der kommt heraus aus dieser vergänglichen Welt. Um das möglich zu machen, tat Jesus das, was wir alle tagtäglich tun. Er mühte sich ab. Aber sein Mühen war nicht hevel, nichtig, ohne bleibende Bedeutung. Denn sein Mühen war ausgerichtet auf das, was über der Sonne ist. Sein Blick blieb nicht darunter, sondern er schaute in allen Dingen auf zu seinem himmlischen Vater. Sein Mühen war darauf ausgerichtet, in allen Dingen den Willen des Vaters zu tun. Das Motto seines Lebens und seines Sterbens war: Dein Wille geschehe. Und gerade weil er sich ganz dem Willen des Vaters unterordnete, war er bereit, die Mühe und die Plage selbst eines Todes am Kreuz auf sich zu nehmen. Er mühte sich ab und gab sich selbst der Vergänglichkeit preis, damit wir eine Hoffnung auf die Ewigkeit haben können. Und so starb Jesus Christus stellvertretend für uns, für unsere Schuld. Er nahm den Tod, den wir verdient haben, auf sich, damit wir die Ewigkeit erben können, die nur ihm gebührte. Und so können wir im Schauen auf Jesu Leben und Sterben und auf seine Auferstehung die Frage aus Vers 3 ganz neu durchdenken. Was hat der Mensch für Gewinn von all seiner Mühe, die er hat unter der Sonne? Und der Gewinn für Jesu Mühe ist das ewige Leben. Wer sich ihm zuwendet, ist nicht mehr gefangen in der Mühle des ewigen ziellosen Kommen und Gehens, der Nichtigkeit eines Lebens unter der Sonne. Nein, wer mit und für Jesus lebt, der darf wissen, dass er nicht vergessen werden wird. Nicht nur in 3 Generationen, sondern für alle Ewigkeit. Denn wer auf Jesus Christus vertraut, dessen Name ist geschrieben im Buch des Lebens, der wird nicht vergessen. Der wird nicht vergehen. Der wird ewig sein. Seht ihr, im Wissen darum gewinnt all unser Mühen unter der Sonne eine neue Bedeutung. Weil wir dann erkennen können, dass das, was wir hier tun, auch dort noch Bedeutung haben kann, wenn wir eben genau dafür leben. Die letzte längere Predigtserie, mit der wir uns beschäftigt haben, ging durch den 1. Korintherbrief. Ist noch gar nicht so lange her, dass wir ans Ende von Kapitel 15 kamen. In Kapitel 15 ging es Paulus darum zu verteidigen, dass, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist, wahrhaftig auferstanden ist, so wie die Schrift es schon angekündigt hat, auch wir, wenn wir auf Christus vertrauen, mit ihm ewig leben werden. Und dann im letzten Vers von Kapitel 15, in 1. Korinther 15, Vers 58, kommt dann die große Schlussfolgerung und Paulus erklärt uns, wie wir leben sollen. Da sagt er, darum, meine lieben Brüder, seid fest, unerschütterlich und nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Also mit dem Blick auf Gott ist eben nicht alles einfach nur ganz eitel, vergänglich, vergeblich. Ein Leben für den Herrn hat bleibende Bedeutung. Also lass mich dich fragen, worin hast du dich letzte Woche investiert? Worüber hast du nachgedacht? Was hat dein Handeln und dein Denken bestimmt? In was hast du dich investiert mit dem, was du hast? Worauf waren deine Ambitionen ausgelegt? Alles, was unter der Sonne bleibt, mag ganz nett sein für einen Tag oder für eine Zeit, aber es vergeht. Es hat keine bleibende Bedeutung. Es wird dich nicht letztendlich befriedigen. Es gibt deinem Leben keinen letztendlichen Sinn. Nichts davon kannst du mitnehmen. Wie es in einem Sprichwort so schön oder vielleicht gar nicht so schön heißt, das Totenkleid hat keine Taschen. Und das Totenkleid selbst vergeht. Und der Friedhof wird eines Tages wahrscheinlich umgegraben werden und du bist dann längst vergessen. Lohnt es sich also, alles für Dinge zu geben, die doch keinen Bestand haben? Lohnt es sich, sich für Dinge abzumühen, Opfer zu bringen, für Dinge, die keinen bleibenden Bestand haben, keine bleibende Bedeutung haben? Der Prediger hilft uns, eine im ersten Moment, aber nur im ersten Moment, deprimierende Realität wahrzunehmen. Es ist alles ganz eitel. Es ist alles nichtig. Nichtigkeit der Nichtigkeit. Aber wenn wir Jesus nachfolgen, dann endet unser Leben eben nicht in der Nichtigkeit. Dann sind die Wege, die wir gehen, letztendlich nicht Wege hinein in eine Sackgasse, Wege hinein in ein Verderben. Dann führt der Weg zu einem wahren Ziel, zu einem lohnenswerten Ziel. Und die alles entscheidende Frage für dich heute Mittag ist: Gehst du diesen Weg? Bist du auf diesem Weg unterwegs? Wofür lebst du? Wenn du heute hier bist und feststellst, ich lebe noch sehr stark für die Dinge im Hier und Jetzt, ich suche noch Erfüllung und Sinn in einem Leben für die Dinge dieses Lebens, dann ist es mein Gebet, es ist meine Hoffnung, dass der Prediger dir hilft zu erkennen, dass dies kein lohnenswerter Weg ist. Der Prediger führt dir vor Augen, indem er ein bisschen mitgeht und sogar ein bisschen vorangeht und vorausschaut, dass all diese Dinge sich nicht wirklich lohnen. Deswegen möchte ich dich aufrufen, geh diese Wege nicht weiter. Kehre um. Vertraue dich dem an, der von sich sagt, ich bin der Weg hin zum ewigen Leben. Ich bin der, der die Vergänglichkeit und den Tod überwunden hat. Der Weg mir nach, der führt hin zu wahrer Erfüllung, zu etwas, das ewig Bestand hat. Wir wollen dir wirklich liebend gerne helfen, wenn du noch das für dich nicht erkannt hast, wahren Sinn und bleibende Erfüllung für dein Leben zu finden. Und die allermeisten von uns sind auf dem Weg. Die allermeisten von uns bekennen, dass wir Jesus Christus folgen. dass wir darauf vertrauen, dass er uns aus der Vergänglichkeit dieser Welt herausführen wird. Und das ist gut. Aber ich möchte dich, lieben Christen, liebe Christin, dazu aufrufen, diese Wochen im Buch Prediger zu nutzen, um dich ehrlich herausfordern zu lassen, dich selbst zu fragen, bin ich wirklich so konsequent auf diesem Weg? Lebe ich wirklich konsequent für das, was wahren und ewigen Wert hat? Seht ihr, der Prediger schreibt an Gottes Volk. Der schreibt nicht an die Heiden. Der Prediger weiß, dass auch wir, die wir Gott kennen, immer wieder in der Gefahr stehen, auf falsche Wege zu geraten. Und ich bin davon überzeugt, wenn wir in den nächsten Wochen im Buch Prediger vorangehen und der Prediger uns mitnehmen wird auf den einen und den anderen Weg, wir immer wieder erschrocken feststellen werden, oh, auf diesem Weg bin ich auch gerade unterwegs. Der Weg der Karriere, die plötzlich so wichtig wird, dass wir vieles andere dafür opfern. Den Weg des Wohlstandes, dem wir vieles andere unterwerfen. Den Weg der Popularität, der Anerkennung, wo wir uns selbst so wichtig nehmen und vergessen, dass wir vergessen werden. Den Weg der Vergnügungen, die immer nur für einen Moment uns etwas geben und uns oft leerer zurücklassen, wenn die Vergnügung vorbei ist und wir brauchen mehr und mehr und mehr. Ihr Lieben, das ist alles ganz eitel. Es ist vergänglich. Es ist nichtig. Es ist ein Haschen nach Wind. Es ist ohne bleibende Bedeutung. Und es ist so gut und wichtig, das zu erkennen. Es ist so gnädig und liebevoll vom Prediger, uns auf diese Wege mitzunehmen. Uns nicht nur zu sagen, geh da nicht lang, geh da nicht lang, geh da nicht lang, sondern sagen, komm, ich gehe mit dir mit. Ich habe das erprobt. Ich zeige dir nicht nur, wie dieser Weg ist, sondern wohin er führt, beziehungsweise wohin er eben nicht führt. Lass dich gedanklich mitnehmen und lass dir zeigen, dass all diese Dinge letztendlich nicht lohnenswert sind. Für die unter uns, die schon ein bisschen älter sind, es mag sein, dass du im Laufe der Zeit zu dem Gedanken kommst, es ist jetzt ein bisschen spät, wäre gut gewesen, das früher zu wissen. Das mag sein. Aber noch hast du Atem, noch hast du Schritte zu gehen. Dann geh ab heute diesen Weg, den Weg dem Herrn nach, mit neuer Konsequenz, hin zum Ziel, das sich dann als eine Durchgangsstation zur Ewigkeit erweisen wird. Ich glaube tatsächlich, dass das Buch Prediger wahrscheinlich vor allem geschrieben ist für junge Leute. Der Prediger will euch, die am Anfang eures Lebens stehen, er will euch helfen. Er will uns allen helfen, aber er will gerade auch euch helfen, zu erkennen, dass die Wege, die eure Freunde gehen, die Dinge, für die eure Klassenkameraden leben, die Dinge, die eure Kommilitonen anpreisen als die Erfüllung. Er will euch zeigen, dass diese Dinge letztendlich nicht erfüllend sind, dass das alles Sackgassen sind, dass diese Wege alle letztendlich nicht glücklich machen. Und er will euch so helfen, indem er euch mitnimmt ein Stück weit und euch zeigt, schaut, da geht's hin. Und so kann der Prediger euch helfen. Von vornherein nicht mitzugehen, sondern die Wege zu gehen, die sich lohnen, weil sie bleibende Bedeutung haben. Und dafür möchte ich beten. Großer Gott, wir wollen dir danken, dass du ein Gott bist, der in deiner Weisheit uns nicht einfach nur Regeln und Gesetze gibt. Danke, dass du uns auch durch Bücher wie das Buch Prediger ansprichst, indem du unsere Emotionen ansprichst, unser Fühlen. Danke, dass du uns mitnimmst auf Wege, die die uns oft sehr vertraut sind, vielleicht viel vertrauter, als wir zugeben wollen, nur um uns zu zeigen, dass dies Irrwege sind. Danke, dass du uns das in aller Klarheit sagst. Hilf uns, das mehr und mehr zu erkennen. Herr, vergib uns, wo wir auf falschen Wegen unterwegs sind, wo wir Erfüllung und Sinn suchen in Dingen, die am Ende keine Bedeutung haben. Und hilf uns, zu erkennen, was es heißt, ein Leben zu führen mit dem Blick auf dich. Nicht unter der Sonne, sondern hin zu dir und hin zur Ewigkeit. Danke, dass du uns den Weg weist. Mach uns bereit, dir zu folgen. Amen.